Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. So, nach einer längeren ungeplanten Pause geht jetzt Staffel 2 weiter. Nicht wie im Mai angekündigt mit Gentechnik, das lagern wir in eine eigene Staffel aus, weil das sonst einfach ausartet, sondern es geht weiter mit der Wiese. Wiesen oder genauer gesagt Grünland machen ca. 20% Österreichs aus und bevor ich mich mit ihnen beschäftigt habe, war mir nicht bewusst, wie faszinierend sie eigentlich sind. Man kann über eine Wiese nämlich einfach spazieren und das langweilig finden. Oder man reist auf einer Wiese zurück in unsere Geschichte, in die der Landwirtschaft und unseres Wohlstands und schaut sich dort an, wie sehr der Klimawandel jetzt schon die Landwirtschaft verändert und wie schwer es für viele Tiere und Pflanzen ist, neben uns zu koexistieren. Und warum das mit der Nachhaltigkeit und der Landwirtschaft viel, viel komplizierter ist, als die meisten denken. Und ihr kennt Sonne und Stahl, wir spazieren nicht gelangweilt, sondern wir treten die faszinierende Reise an. Los geht's! Einer unserer Guides ist der Ökologe Franz Essel von der Universität Wien. Die meisten Wiesen, die wir heute in Österreich sehen, sind nichts Natürliches. Natürlich würde dort Wald vorkommen, wenn der Mensch also nicht irgendwann die Bäume gefällt und dort Gräser und Kräuter angebaut hätte, wäre dort heute noch immer Wald. Lassen wir das aber Franz Essel erzählen.
Unsere Kulturlandschaft in Mitteleuropa, auch in Österreich, besteht aus ein paar dominanten oder aus einigen dominanten Strukturen, die sozusagen die Matrix bilden, also das, was wirklich großflächig vorhanden ist. Und das lässt sich grob klassifizieren, einerseits in Äcker mit den verschiedenen Kulturfrüchten, die darauf angebaut werden und geerntet werden, meistens am Ende des Sommers oder im Herbst. Und, das ist der zweite wichtige große Landnutzungstyp, besteht aus Grünland. Wobei der Name Grünland schon ein bisschen andeutet, dass sich das auch verändert hat. Denn früher waren diese Flächen auch meistens, zumindest teilweise, bunt. Heute sind sie halt in vielen Fällen tatsächlich einheitlich grün, weil sie eben nur mehr wenige Blumen, also Blütenpflanzen, beinhalten. Und in Mitteleuropa sind diese Lebensräume einerseits über Jahrtausende entstanden, also mit dem Einzug der Landwirtschaft, haben sich aber auch über die Jahrhunderte und vor allem in den letzten Jahrzehnten auch stark verändert. Ursprünglich waren Wiesen, umfassen eigentlich auch, muss man dazu vielleicht noch kurz erwähnen, Flächen, die gemäht werden und andererseits Flächen, die beweidet werden. Also die sind dann auch Weiden, gehören aber im Endeffekt auch zu diesem Grünland dazu. Weiden sind tatsächlich noch älter als Grünland, das gemäht wird, weil, das ist nämlich schon ein tiefer landwirtschaftlicher Vergangenheit. Der Einzug der Landwirtschaft war gekoppelt mit Viehhaltung bei uns. Im Grunde auch dieselben Nutztiere, die wir heute noch als Nutztiere halten. Und das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte der Weiden. Grünland, das gemäht wird, also die klassischen Wiesen, sind ein eher jüngeres Produkt. Weil dafür hat man dann auch schon entsprechendes maschinelles Werkzeug gebraucht. Sensen beispielsweise, also Handwerkzeug, und das ist erst etwas später entstanden. Und in vielen Fällen ist das aber doch miteinander auch gekoppelt, weil der Hauptzweck in der traditionellen Landwirtschaft von gemähtem Grünland war, dass man dort das Heu gewonnen hat für die Tiere im Winter, während die Tiere von Frühling bis zum Herbst auf den Wiesen selber oder den Weiden selbst gestanden sind und sich halt selbst versorgt haben, ja, also das Gras und die Blumen gefressen haben. Aber, was Sie eingangs auch gesagt haben, alle diese Flächen in Mitteleuropa, auch in Österreich, unter der Waldgrenze, also bei den Almen ist es eine Spur anders, sind menschengemacht. Das sind Lebensräume, die es früher in der Weise nicht gegeben hat, sondern erst durch die Tätigkeit des Menschen entstanden sind. Und die Arten, die heute dort vorkommen, haben in der Naturlandschaft einerseits Vorkommen gehabt auf den vergleichsweise relativ kleinen Flächen, die von Natur aus waldfrei waren, etwa über der Waldgrenze oder unter der Waldgrenze, dort wo Störungen heißt es in der Ökologie, also zum Beispiel Lawinen, Hochwässer oder an sehr steilen Hängen, ein Waldwuchs einfach nicht möglich war.
Aber auch wo Tiere die jungen Bäume gefressen haben, oder?
Ja, das ist ein anderer wichtiger Faktor. Das, was heute die Kühe oder die anderen großen Nutztiere machen, nämlich Flächen abweiden, haben in der Naturlandschaft, zu einem gewissen Teil jedenfalls, die damals vorkommenden großen Pflanzenfresser gemacht. Also zum Beispiel Auerochs oder Wiesent, die auch zumindest manche Flächen, manche Waldflächen offener oder lückiger gehalten haben oder auch Waldlichtungen geschaffen haben. Und es wird zwar diskutiert, in welchem Ausmaß das war, sicher viel kleinflächiger, der Wald war auf jeden Fall über große Flächen dominierend, aber an manchen Standorten wird das wahrscheinlich auch zu offenen Flächen beigetragen haben.
Und klären wir mal die Begrifflichkeiten. Unter einer Wiese versteht man Grünland, das gemäht wurde. Eine Weide ist eine Fläche, wo Tiere quasi mähen und dort das Gras und Kräuter fressen.
Ich glaube, umgangssprachlich, also im allgemeinen Sprachgebrauch, wird das nicht so genau unterschieden oft. Wir als Ökologen unterscheiden das schon, weil das auch durchaus einen Unterschied macht für die Arten, die dann dort vorkommen, ob jetzt sozusagen die Sense oder das Mähwerk drüber geht oder ob Tiere auf der Weide stehen und den Rasenmäher spielen, weil die sind zum Beispiel selektiv, die fressen nicht alles. Das ist dann auch über längere Zeiträume, während gemäht wird halt an einem Tag. Auf einmal und dafür war alles. Das heißt, es steht sozusagen tatsächlich ökologisch betrachtet als zwei Kategorien nebeneinander. Grünland wäre dann der Überbegriff.
Es heißt ja oft, Grünland ist artenreicher als Wald. Stimmt das?
Wie immer ist die Antwort in der Ökologie nicht ganz einfach mit, oder wie fast immer, mit Ja und Nein zu geben, sondern es hängt eben von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also einerseits sind Grünland, also Wiesen und Weiden, bei uns extrem unterschiedlich. Sie erstrecken sich von den tiefsten Lagen, etwa am Neusiedlersee, bis über die Waldgrenze. Es gibt Wiesen und Weiden, die sind auf ganz nassen Standorten, also auf Mooren, bis zu Standorten, die sehr, sehr trocken sind, die dann wir Ökologen Trockenrasen oder Halbtrockenrasen nennen. Und dazwischen gibt es eine große Bandbreite an Standorten. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, auf welchem Untergrund sind diese Flächen. Also es macht einen großen Unterschied, ob es ein kalkreicher oder ein kalkarmer, also genannter saurer Boden ist, weil der für die Pflanzenarten eine ganz andere Standortsbedingungen bietet und daher kommen dann auch sehr unterschiedliche Arten vor. Und um auf die Frage zu antworten, je nachdem, welchen dieser Wiesentypen man vergleicht mit welchem Wald, und vor allem muss man heutzutage auch dazu sagen, je nachdem, wie intensiv oder extensiv diese Nutzung ist, also ob stark gedüngt wird beispielsweise, wie oft gemäht wird oder wie intensiv beweidet wird, das hat auch einen ganz starken Einfluss auf die Artenvielfalt. Ich würde das so beantworten, artenreiche, extensiv genutzte Wiesen in der Regel sind tatsächlich, gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa und sind dann in vielen Fällen noch artenreicher als die meisten Waldlebensräume. Aber es ist jetzt nicht nur Frage der Artenvielfalt natürlich, wenn man sich überlegt, welche Lebensräume sind naturschutzfachlich zum Beispiel wertvoll oder wichtig, aber es ist halt ein Parameter. Es gibt aber heute viele intensiv genutzte Wiesen, die einen großen Teil ihrer Artenvielfalt auch verloren haben. Und da wird ein naturnaher Wald schon artenreicher sein, eindeutig.
Ich bin ja vom Bauernhof aufgewachsen und mein Opa hat mir mal erzählt, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg zu der Zeit circa immer um 4 Uhr in der Früh aufgestanden ist, mit der Sense Grünfutter gemäht hat für die Tiere. Es gab keine Traktoren, keine Silage, keinen Mineraldünger, nur Heu zum Futtern. Also da hat sich einiges verändert seither.
Ja, das, was Sie schildern, fasst das ja schon sehr gut zusammen, was sich im Laufe von 2 Menschengenerationen auf einem Bauernhof typischerweise in Österreich verändert hat. Wiesen waren früher und auch Weiden, die wurden nicht gedüngt. Dünger war Mangelware, im Grunde waren das der Mist der Tiere, Kunstdünger hat es nicht gegeben. Und wenn man diesen Dünger auf Flächen ausgebracht hat, dann hat man den auf Ackerflächen ausgebracht. Das waren die wichtigsten Lebensräume oder die wichtigsten Kulturflächen. und man hat mit diesen wenigen Dünger die Ackerflächen gedüngt. Das heißt, Wiesen sind in der Regel gar nie oder nur extrem selten gedüngt worden. Das heißt, so etwa bis zum Zweiten Weltkrieg waren eigentlich alle Wiesen in Österreich Magerwiesen, ungedüngte, artenreiche Wiesen. Und diese Wiesen wachsen natürlich auch langsamer. Es kommen aber viel mehr Arten vor, weil nicht einige wenige dominante Arten alle anderen verdrängen. Und daher kann man sie auch nicht öfters als maximal zweimal im Jahr mähen. Das war damals der Regel, wie man es gemacht hat. Man muss auch dazu sagen, das Handmähen, also mit der Sense, ist auch unglaublich arbeitsaufwendig. Man hat das nicht allzu oft machen können, weil das auch vom Arbeitsaufwand her sonst gar nicht machbar gewesen wäre. Das, was Sie heute vorhin gerade gesagt haben, dass sozusagen der Betrieb ihrer Jugend heute fünfmal, vielleicht sogar sechsmal mäht, das ist sozusagen, wo die Intensivierung, die Ertragssteigerung in der Wiesenbewirtschaftung heute in vielen Gebieten steht. Das hat auch mehrere Gründe. Einerseits werden heute auch Wiesenflächen ganz überwiegend gedüngt. Sie wachsen dafür viel mehr. Daher kann man noch früher mähen. Zweiter Faktor, den Sie angesprochen haben, durch die deutlich wärmeren Vegetationsperioden, so bis jetzt Mitte Oktober, ist es noch so, dass das Gras auf der Wiese wächst, ja, was früher nicht mehr der Fall gewesen wäre. Sind die ersten Schnitte viel früher und die letzten viel später. Durch die maschinelle Bearbeitung von Wiesen geht das auch viel rascher. Man kann große Flächen, wo früher 10 Leute eine Woche gearbeitet hätten, in 2-3 Stunden mit einem großen Traktor und einem Mähwerk mähen. Und der letzte Faktor, früher ist wirklich alles zu Heu gemacht worden. Das war die Konservierungsmethode. Man hat es trocknen müssen. Heißt aber auch, man braucht wirklich einige warme, heiße, trockene Tage. Viele Wiesen werden heute aber siliert. Das sind die Ballen, die dann in der Landschaft liegen. Und das ist nicht, das muss nicht getrocknet werden. Das heißt, es kann auch bei unbeständiger oder kühler Witterung noch gemäht werden, weil das für diese Silage-Methode kein Problem ist.
Weil das sehr wichtig ist, was sich da verändert hat, holen wir jetzt noch Andreas Schaumberger mit ins Spiel. Er ist der wissenschaftliche Leiter der Abteilung Grünland an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein.
Da ist einmal an erster Stelle einmal zu nennen, dass sich die Art der Bewirtschaftung in den 50er Jahren einmal grundsätzlich geändert hat. Wenn wir vorher noch Pferdefuhrwerke gehabt haben und eine vorwiegend manuelle Bearbeitung der Flächen und hat sich das Mitte des vorigen Jahrhunderts dann schon sehr radikal geändert. Die Mechanisierung hat Einzug gehalten und damit hat sich sehr vieles verändert im ländlichen Raum. Die Zahl der in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen ist radikal zurückgegangen, aber auch die Intensität der Nutzung hat in diesen Jahren deutlich zugenommen, weil in den Nachkriegsjahren war die Versorgung mit Nahrungsmitteln die primäre Zielsetzung in der Landwirtschaft. Das ist mittlerweile nicht mehr an oberster Stelle. Also wir wissen alle, wir leben in einer globalen Welt und wir sind jetzt nicht von der Eigenproduktion hundertprozentig abhängig. Das war früher anders.
Schaumberger beschreibt noch eine andere Veränderung, nämlich wie sehr man den Klimawandel schon jetzt in der Landwirtschaft spürt.
Was in den letzten Jahrzehnten allerdings schon eine Stärke oder eine größere Rolle spielt, ist die Klimaveränderung. Also wir haben deutlich längere Vegetationsperioden. Wir haben insgesamt ein wärmeres Klima. Und damit ergibt sich auch für viele Standorte, gerade in den Bergregionen, die Möglichkeit, öfter zu nutzen. Eben diese Standortbedingungen haben sich klimatisch verändert. Es ist wärmer geworden und das hat dazu geführt, dass beispielsweise bei uns im Ennstal, wo in den 80er Jahren durchwegs eine Dreischnittnutzung üblich war, dass die eigentlich mittlerweile fast vollständig durch eine Vierschnittnutzung ersetzt wurde. Und das hat eben mit der Temperaturerhöhung seit den 90er oder frühen 2000er Jahren zu tun. Und das beobachtet man in vielen Gebieten, also im Alpenvorland ist es so, dass eine intensive Nutzung bis zu 6 Schnitte raufgeht. Das war früher nicht denkbar in Regionen, wo Mitte bis Ende April die Vegetationsperiode begonnen hat und dann Ende Oktober, Anfang November zu Ende war. Mittlerweile ist es so, dass wir den Vegetationsbeginn so im Schnitt in der zweiten Märzhälfte haben und im Herbst geht es bis Ende November. Also das ist jetzt allerdings nicht so, dass die Klimaveränderung da jetzt absolut nur Positives bringt. Es gibt auch viele Nachteile, die ganz schwer wiegen, nämlich die trockenen Monate, die wir meistens im Sommer dann in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark haben und wo es dann schon auch zu deutlichen Reduktionen im Ertrag kommt. Und das ist halt, also das Berggebiet ist ja prinzipiell höchst vulnerabel, was diese Veränderungen, diese klimatischen Veränderungen betrifft. Es ist das klassische Grünlandgebiet. Die Klimaveränderung wirkt beispielsweise in Österreich doppelt so stark wie im globalen Mittel. Wir haben im globalen Mittel etwa einen Grad, ein bisschen mehr als einen Grad seit Beginn des Industriezeitalters an Temperaturzunahme. In Österreich ist es doppelt so viel. Diese Effekte der Klimaveränderung wirken eben genau in den Grünlandregionen halt sehr stark. Und die Landwirtschaft oder die Grünlandwirtschaft ist gefordert, sich da auch entsprechend anzupassen, weil die Wertschöpfung über die Grünlandflächen passiert im Alpenraum über die Viehwirtschaft. Also das Raufutter verzehrende Vieh kann Grünland nutzen. Das ist für uns Menschen als Nahrungsquelle eben nicht geeignet, sehr wohl aber für die Wiederkäuer. Und wenn es, wie wir in den letzten Jahren immer wieder beobachtet haben, aufgrund der Klimaveränderung zu starken Schwankungen kommt, dann heißt das auch für den Grünlandwirt, dass er schwankende Erträge hat. Also in einem Jahr viel Ertrag, überdurchschnittliche Erträge, in einem anderen Jahr unterdurchschnittliche Erträge. Und das muss sich dann irgendwie ausgleichen lassen, wenn ich damit mein Vieh füttere. Weil den Viehbestand kann ich nicht von Jahr zu Jahr anpassen. Das geht nicht. Also es braucht einen gewissen Puffer. Es braucht eine gewisse Abfederung dieser Schwankungen. Und das sind eben halt die Herausforderungen, die der Grünlandwirt zu meistern hat oder in Zukunft immer mehr meistern muss.
Wenn der Klimawandel die Vegetationsperiode verlängert, aber gleichzeitig im Sommer mehr Dürren vorkommen, ist das dann unter dem Strich positiv für die Erträge der Landwirtschaft? In Österreich haben Milch oder Rindfleisch ja niedrigere Treibhausgasemissionen als anderswo, weil bei uns viel mehr Grünfutter gefüttert wird als anderswo. Wenn wir mehr davon produzieren könnten, wäre das aus Klimasicht ja positiv. Ist der Effekt des Klimawandels unter dem Strich positiv oder negativ auf die Erträge im Grünland?
Wir haben in Gumpenstein ein sehr aufwendiges Langzeitexperiment laufen, wo wir im Freiland auf einer ganzen Reihe von Versuchsparzellen zukünftiges Klima simulieren. Das heißt, wir haben Parzellen, die beheizt werden, um eben diese Klimaerwärmung ins Spiel zu bringen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, diese Parzellen auch zu begasen mit CO2. Das heißt, wir stellen eine Treibhausgaskonzentration der bodennahen Atmosphäre her, wie wir sie dann in 50, 60, 70 Jahren vorfinden. Und wir machen das jetzt seit 2014 und schauen uns an, wie sich eben dieses zukünftige Klima auf den Grünlandbestand auswirkt, hinsichtlich Ertrag, hinsichtlich Futterqualität, aber nicht nur aus agrarischer Perspektive, sondern auch aus verschiedenen Blickwinkeln, die das ganze Ökosystem Grünland abdecken. Das heißt, wie wirkt sich die Klimaveränderung auf den Boden auf das Bodenleben, auf die Hydrologie, also auf die Wasserversorgung im Boden, auf die Bodenatmung, also CO2-Austausch im Boden. Also viele Aspekte dieses Ökosystems Grünland, das ja in Summe dann verantwortlich ist für den Ertrag, das wird von unterschiedlichen Forschungsgruppen im Rahmen dieses Klimgras-Projektes, so ist der Name, untersucht. Und wir haben, abgesehen davon, dass wir bei den beheizten Parzellen natürlich einen früheren Beginn der Vegetationsperiode festgestellt haben, noch eine ganze Reihe anderer Beobachtungen machen können. Da geht es beispielsweise darum, dass eben auch die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich höher ist von Aufwuchs zu Aufwuchs. Sprich, für bis zur ersten Maat vergehen um circa 10 Tage weniger Zeit, als das bei einer unbeheizten, also bei einer Parzelle ist, die eben heute dem aktuellen Klima entspricht. Also das heißt, wir haben eine längere Vegetationsperiode, wir haben kürzere Aufwuchszeiten. Das führt letztendlich dazu, dass eben halt öfter genutzt werden kann. Allerdings haben wir in diesem Experiment auch die Möglichkeit, einige dieser Parzellen abzuschatten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit Regendächern zu verhindern, dass dort Regen rauffällt und können damit künstliche Dürre simulieren. Und diese künstliche Dürre, die hat dann natürlich schon auch wieder einen Effekt auf die Bewirtschaftung oder die Nutzungsintensität, weil wenn ich jetzt eine 4- oder 5-Schnitt-Nutzung habe und ich habe im Hochsommer 6 Wochen Dürre, dann ist es kontraproduktiv, wenn ich unbeeinflusst von diesen äußeren Bedingungen einfach mein Schnittregime fahre und umsetze. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn es trocken ist, dann ist es auch so, je nachdem, wie stark die Trockenheit und wie lange sie dauert, dass auch einzelne Auswüchse total ausfallen. Also das, wie gesagt, also die Dürre, das ist ein Phänomen, das, glaube ich, die größten Probleme in der Landwirtschaft verursacht. Also von all diesen Auswirkungen der Klimaveränderung ist die Dürre dasjenige, womit wir in Zukunft am meisten Probleme haben werden. Wie gesagt, die Vegetationsperiode wird länger, es kann potenziell öfter genutzt werden, sofern die Wasserversorgung da ist. Wenn man jetzt sich einmal rein auf den agrarischen Bereich einmal Auswirkungen der Klimaveränderung sich anschaut, dann muss man feststellen, dass es zu Veränderungen des Pflanzenbestands kommt. Der Pflanzenbestand eines vitalen, leistungsfähigen Grünlandbestandes besteht aus etwa 50-70% Gräsern und etwa 10-30% Leguminosen und 10-30% Kräutern. Also das ist so eine Mischung, die gute Erträge garantiert. Die Gräser sind die Leistungsträger eines Bestandes. Und die Klimaveränderung, also mit höheren Temperaturen, mit möglicherweise etwas reduzierter Wasserversorgung, führt über einen längeren Zeitraum dazu, dass Gräser stärker ausfallen. Also vor allem jene Gräser, die etwas flacher wurzeln, die der die dem Trockeneffekt quasi direkt ausgesetzt sind, während Kräuter oder vielleicht Leguminosen dann ihre Wurzeln etwas tiefer in den Boden treiben und damit auch Feuchtigkeit aus tieferen Bodenschichten nutzen können. Also diese Erwärmung, die damit verbundene höhere Verdunstungsrate und dadurch eben eine geringere Wasserverfügbarkeit führt eben dazu, dass die Leistungsträger in einem Grünlandbestand halt nicht optimal versorgt werden und die Gräser halt stärker ausfallen. Dann durch Kräuter ersetzt werden oder durch jene Arten, die eben halt diese Bedingungen, mit diesen Bedingungen besser zurechtkommen, führt aber dann letztendlich dazu, dass wir insgesamt Ertragsrückgänge haben. Also die Veränderung des Pflanzenbestands, hat gravierende Auswirkungen auf den Ertrag. Das ist jetzt in Normaljahren, also ohne jetzt extreme Dürre und so weiter, schon gegeben, aber noch viel stärker ist der ganze Effekt zu beobachten, wenn es dann auch eine Dürre gibt.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist der Effekt unter dem Strich negativ.
Ja, kann man so sagen. Also die Herausforderung ist einfach die, dass der Pflanzenbestand eines Grünlandes halt viel Wasser braucht und das Wasser in Zukunft immer knapper wird. Und ja, also nicht nur der Pflanzenbestand, es hängt ja alles zusammen. Nicht? Der Boden ist nur dann in der Lage, die Nährstoffe entsprechend den Pflanzen zur Verfügung zu stellen, wenn alles funktioniert, wenn die Funktionen gegeben sind. Und die hängen auch wieder sehr stark mit der Wasserversorgung zusammen. Also das Bodenleben, die Mikroben im Boden, all das hat natürlich auch unter diesen zu trockenen Bedingungen zu leiden. Und in weiterer Folge natürlich auch dann die Pflanzen.
So, kommen wir zurück zum Ökologen Franz Essel von zu Beginn. Welche Arten kommen denn auf so einer Wiese vor, wenn man die jetzt nur ein-, zweimal mäht im Jahr? Oder auf einer Wiese, die man viel düngt und vielleicht 5 oder 6 Mal im Jahr mäht?
Extensiv oder traditionell bewirtschaftete Wiese, das kann man auch gleichsetzen mit dem, was man vielleicht als Blumenwiese sieht, wenn man im Frühling, wenn die Hauptblütezeit der Blütenpflanzen in der Wiese ist, im Kopf hat oder als Bild vor Augen hat. Das heißt, hier kommen wirklich sehr viele unterschiedliche Blumenarten vor. Die Klassiker, Margariten und Glockenblumen, sind ganz typisch natürlich, aber auch viele Arten, die heute in den allermeisten Wiesen nicht mehr vorkommen. Das sind auch Wiesen, die zum Beispiel viele Orchideen haben an manchen Standorten und die sich auch sehr stark unterscheiden, je nachdem, welche Standortsbedingungen dort vorkommen. Trocken, feucht, sauer oder kalkreicher Boden. Mit der Intensivierung passiert einerseits, dass ein großer Teil dieser Blütenpflanzen, also der Blumen, verschwindet. Einfach, weil sie zum Beispiel keine Samen mehr bilden können, nicht mehr ausreifen können, weil zu oft gemäht wird. Und auch, weil dann bei starker Düngung einige wenige Arten, und das sind typischerweise Grasarten, also Gräser, die Überhand bekommen. Die werden sehr stark durch Düngung gefördert und das ermöglicht es ihnen auch, die anderen Arten zu verdrängen. Und die bleiben dann über.
Das heißt, die können den Stickstoff und andere Nährstoffe besser verarbeiten, wachsen stärker und nehmen dann den anderen die Ressourcen weg, das Wasser, Nährstoffe, Sonne und Co. Oder wie funktioniert das?
Genau so ist es. In der Ökologie, in einem Lebensraum, ist es de facto auch immer so, dass die Arten, die am besten mit den Standortsbedingungen, Düngung ist ein ganz wesentlicher Faktor, die Nährstoffverfügbarkeit, die am besten damit zurechtkommen und das am besten im Pflanzenwachstum umsetzen können, die halt Arten verdrängen, die das halt nicht so stark können. Und das sieht man auch, wenn man heute im Mai, Juni in eine Wiese geht, ja, dann ist sie vielleicht 80 Zentimeter, vielleicht sogar einen Meter hoch, bevor sie gemäht wird. Das ist eine Höhe, die erreicht eine ungedüngte Wiese nie. Ja, die wird 30, 40 Zentimeter, vielleicht 50 Zentimeter hoch, ist auch viel, viel lückiger. Und das ermöglicht es, viel mehr Arten nebeneinander vorzukommen, weil einfach nicht einzelne Arten sozusagen unglaubliche Zuwächse verzeichnen, die die anderen dann verdrängen.
Das ist also mal die Pflanzenvielfalt. Wie schaut es denn da mit der Vielfalt an vorkommenden Tieren aus?
Ja, es wird nicht überraschend, dass das natürlich auch starke Auswirkungen auf die Arten hat, die von diesen Pflanzen ja abhängig sind. Pflanzen sind ja generell sozusagen die energetische Basis in einem Ökosystem. Viele, und gerade in einer Wiese ist es so, sehr viele Insektenarten sind an Wiesen gebunden bei uns. Einerseits ist ein hohes Blütenangebot, andererseits sind Wiesen auch sonnige und eher warme Lebensräume, weil sie eben keine Baumschicht drüber haben, also nicht beschattet werden. Aber wenn viele dieser Futterpflanzen verschwinden und wenn die Wiesen auch sehr dicht werden, eben weil so viel Pflanzenwachstum stattfindet, dann wird es auch schattig und kühl am Boden der Wiese. Das vertragen auch viele Insektenarten nicht so gut, weil dann ein kühles, feuchtes Mikroklima entsteht. Und das führt dazu, dass statt einer großen Vielfalt von Insekten, angefangen von den Schmetterlingen, über den Heuschrecken, aber auch alle anderen Insektengruppen und wirbellosen Gruppen, nur mehr eine geringe Anzahl anpassungsfähiger und widerstandsfähiger Arten überbleiben. Also auf so einer Wiese findet man dann vielleicht noch die auch heute noch verbreiteten Kohlweißlinge, vielleicht auch mal ein Tagpfauenauge oder einige wenige andere Schmetterlingsarten, aber nicht mehr die Vielfalt zum Beispiel der Schmetterlinge aus den 50er Jahren oder noch früher.
Ist die Intensivierung eine Sache der Vergangenheit bei den Wiesen? Ich kann mich an Statistiken erinnern, wonach die Düngermenge in Österreich zum Beispiel wieder zurückgegangen ist.
Was typisch, oder einerseits muss man klar sagen, der Großteil der Wiesen der Vergangenheit sind heute Wiesen, die sehr intensiv genutzt werden in Österreich. Die Zahlen belegen, dass man etwa 95% der Magerwiesen aus den 50er Jahren heute nicht mehr findet. Der Großteil wurde Intensivwiesen umgewandelt und das ist jetzt vielleicht im Großen und Ganzen stabil von der Düngemenge, die ausgebracht wird, auch von den Schnitthäufigkeiten. Es lässt sich halt irgendwann auch nicht mehr profitabel stark steigern. Es gibt vor allem in den Bergen aber noch ein bisschen Ausnahmen, nämlich auf steilen Hängen oder dort, wo auch heute noch etwas extensivere Landwirtschaft stattfindet. Da gibt es durchaus noch Regionen mit einem beachtlichen Vorkommen, beachtlichen Verbreitung an diesen Blumenwiesen. Da wird schon einerseits immer noch auch intensiviert, also zusätzlich Dünger ausgebracht auf Flächen, wo das bisher nicht der Fall war. Und da gibt es aber auch ein anderes Phänomen, das aus Naturschutzsicht auch ein Problem ist, nämlich dass diese zum Teil steilen oder eben nicht so ertragreichen Wiesen einfach gar nicht mehr genutzt werden. Und wenn sie nicht mehr genutzt werden, passiert das, dass sich diese Wiesen wieder zu Wald entwickeln. Entweder sie werden aufgeforstet, sprich der Wald wird gepflanzt, oder sie fallen brach, über kurz oder lang werden sie aber dann auch wieder zu Wald und die Wiesen verschwinden. Und gerade weil diesem ungedüngten Blumenwiesen so selten geworden sind, ist das aus Biodiversitäts-, aus Naturschutzsicht ein Problem.
Das Umweltbundesamt hat in einem Bericht mal geschrieben, dass diese Auflassung von Wiesen und Weiden, weil sie nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, sogar eine größere Bedrohung ist für die Artenvielfalt als die Intensivierung der Landwirtschaft.
Das ist schon ein ganz massives Problem für manche Lebensräume. Bei artenreichen, wenig gedüngten Wiesen ist das definitiv der Fall. Es ist halt ein Zusammenspiel, es ist wie eine Schere, die aufgeht. Auf der einen Seite die Flächen, die gut bewirtschaftbar sind, werden tendenziell intensiv und in manchen Fällen noch intensiver genutzt als vor wenigen Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Entwicklung, dass einerseits viele Landwirte aufhören, dass die landwirtschaftlichen Betriebe größer werden, die Maschinen größer werden. Und dass es sich für Bauern dann auch zunehmend nicht mehr auszahlt, steile Flächen zu mähen, die halt häufig artenreich sind, weil man dort auch schwerer düngen kann. Oder auch kleinere Flächen zu mähen, die auch häufig nicht so gedüngt werden, weil sich dort das auch nicht auszahlt, den Dünger auszubringen. Aber es zahlt sich halt dann auch irgendwann nicht mehr aus, sozusagen diese Flächen zu bewirtschaften. Und damit gehen diese Hotspots der Artenvielfalt, da sind sie meistens tatsächlich verloren.
Herr Essel, gehen wir noch auf die Weiden ein.
Also die traditionelle landwirtschaftliche Nutzung, wie sie jetzt so bis in den 50er Jahren in etwa in Österreich die vorherrschende Nutzungsform noch war gekennzeichnet auch davon, dass Bauern oder Bauernhöfe im Großen und Ganzen, sie waren nicht auch autark, aber sie haben in der Regel Äcker, Wiesen und Wald gemeinsam besessen und auch genutzt. Wiesen, Grünland hat man alleine schon deswegen gebraucht, weil man auch Zugtiere gehabt hat, Pferde oder Ochsen. Und daher haben auch Grünlandflächen gebraucht. Und zwar auch in Gebieten, wo heute Grünland kaum mehr zu finden ist, etwa in Ostösterreich oder in den, was man heute landwirtschaftliche Gunstlagen nennt, Gunstlagen für Ackerbau. Diese Flächen, dort finden sich Wiesen heute kaum mehr, weil das wurde in Ackerflächen umgewandelt. Und viele der Betriebe sind heute auch viehlos. Der Traktor hat die Zugtiere ersetzt und daher haben wir auch keinen Bedarf mehr gehabt. Das ist auch ein Grund, warum man in manchen Regionen Grünland oder Wiesen nur mehr in kleinen Relikten findet. In anderen Regionen, wo es feuchter und kühler ist, also etwa bei uns in den Bergen, dort findet man heute keine Äcker mehr. Aber es war früher auch anders. Weil selbst in den Tälern, und zwar durchaus bis auf 1000 Meter hinauf, hat man Getreide angebaut. Auch für die Selbstversorgung, auch als Viehfutter teilweise, aber auch teilweise, weil es die Bauern selber zum Brotbacken verwendet haben. Es hat hier sozusagen eine Entmischung stattgefunden, was natürlich dann auch dazu beigetragen hat, dass gewisse Lebensräume in gewissen Gebieten halt nicht oder kaum mehr vorkommen. Was Sie angesprochen haben, ist auch die Frage, wie unterscheiden sich Wiesen und Weiden aus Naturschutzsicht? Da ist es gar nicht so, dass man jetzt eindeutig sagen kann, die Weide ist besser als die Wiese. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber für manche Arten gibt es Vor- und Nachteile. Also was ganz klar ist, einerseits gibt es Arten, die auch auf die Weidetiere angewiesen sind, zum Beispiel Dungkäfer, ja, die in dem Dung der Weidetiere leben. Sowas gibt es nicht nur dort, wo Weidetiere stehen. Weiden. Was auf Weiden, wenn sie nicht zu intensiv genutzt werden, auch passiert, ist, dass sich ein Mosaik bildet in der Regel. Manche Pflanzen werden bevorzugt gefressen, andere giftige, dornige, stachelige nicht oder schlecht schmeckende, die bleiben dann über. Direkt um die Kuhfladen fressen die Kühe auch nicht, da wird das Gras dann auch höher. Und wenn die Weiden nicht intensiver gepflegt werden, kann es auch sein, dass sich einzelne Büsche ansiedeln oder kleine Gehölze und ähnliches. Diese manchmal schaffen sich dort dann aufzukommen. Also es können dann sehr strukturreiche und abwechslungsreiche Mosaike entstehen und die können dann tatsächlich auch sehr vielen Arten einen guten Lebensraum bilden. Das kann bei einer gemähten Wiese in dem Ausmaß nicht passieren. Aber für manche Arten, die auf Weiden eben Probleme bekommen, weil sie zum Beispiel sehr gerne gefressen werden oder weil sie den Vertritt durch die schweren Tiere, also die Kühe nicht vertragen, die können dann zum Beispiel auf Wiesen viel bessere Bedingungen vorfinden, auf artenreichen Wiesen zumindest.
Werden die Weiden auch intensiver genutzt in Österreich? Manche also aufgelassen und die anderen dann intensiver genutzt, indem man etwa mehr Tiere dort weiden lässt?
Ja, also dieses Bild in der Landwirtschaft, das ist eigentlich, kann man tatsächlich sagen, für alle ja, Landnutzungstypen durchaus ein ähnliches, nämlich einerseits eine seit Jahrzehnten anhaltende Tendenz zu einer intensiveren, auch ertragreicheren, das ist auch miteinander gekoppelt, landwirtschaftlichen Nutzung, mit gewissen halt dann aber auch problematischen Nebeneffekten, vor allem wenn man diese Entwicklung sozusagen immer weiter vorantreibt, weil das, was in den 50er, 60ern, vielleicht auch noch in den 70er Jahren zum Teil sicher ganz eindeutig auch gesellschaftlich positive Effekte gehabt hat, Ertragssicherheit, höhere landwirtschaftliche Ernten, hat halt auch negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt, eben auch aufs Grundwasser oder auf andere Faktoren, auch auf die Bodengesundheit. Und das spielt sich tatsächlich in allen Lebensräumen ab, nicht in jeder Region gleich intensiv in Österreich. Da gibt es eben deutliche Unterschiede zwischen den intensivst genutzten Regionen und denen, vor allem in den Berggebieten, wo die Entwicklung sozusagen vielleicht 20 Jahre hinten ist.
Da müssen wir jetzt kurz festhalten, weil man sonst recht schnell in ein Früher war alles besser und die Welt noch in Ordnung kommt. Dass die Landwirtschaft produktiver geworden ist, war für die Ernährung Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg von enormer Bedeutung. Dass wir großteils so reich und wohlhabend sind wie heute in Österreich, war nämlich nicht immer so. Viele Bauern sind nach dem Zweiten Weltkrieg in andere Branchen gewechselt und das ist auch gut so. Sie haben dort dann häufig mehr verdient und wenn wir wollen, dass Menschen als Psychologen, Programmierer oder auch als Journalisten arbeiten können, brauchen wir das, dass die Leute die Landwirtschaft verlassen und nicht mehr selbst ihr Essen anbauen. Und auch, dass viele Bergbauernkinder heute nicht mehr den Hof übernehmen, sondern etwas anderes machen, ist zwar ein Problem für die Biodiversität, aber für die Leute sehr oft auch ein Fortschritt. Sie finden woanders bessere Jobs, wo sie mehr verdienen und auch weniger anstrengende und mühsame Arbeit machen müssen. Das müssen wir jetzt hier mal einschieben. Was also gesellschaftlich ein Fortschritt ist, dass wir jetzt auch Traktoren haben und düngen können und dass wir produktiver sind und günstigere Lebensmittel haben, das setzt jetzt der Artenvielfalt zu und das Problem müssen wir lösen. Aber einfach so wie früher machen, ist weder wünschenswert noch realistisch. So, zurück zu Franz Essel. Wie schaffen wir, dass es auf Grünland wieder mehr Biodiversität gibt?
Also grundsätzlich ist meine Meinung, dass es natürlich ganz wesentlich ist, Grundbesitzern, also Bauern, über eine Landnutzung, die auch Naturschutz und auch Klimaschutzaspekte gut abbildet. Und das geht wirklich oft Hand in Hand. Dass dieser Mehraufwand oder Ertragsverlust auch honoriert wird, das sind gesellschaftliche Leistungen. Die werden aber auch heute nur unzureichend abgedeckt. Ja, das Ölpool, das Sie angesprochen haben, ist ein ganz wesentliches Steuerungs- und Finanzierungsinstrument in der Agrarpolitik. Und hier werden natürlich gravierende Stellschrauben gestellt. Hier gibt es auch wichtige Programmteile, nämlich zum Beispiel die extensive landwirtschaftliche Nutzung finanziell abgelten. Aber hier muss ich trotzdem sagen, halt nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre. Es wird der Ertragsverlust abgegolten, aber es muss ein Anreizsystem auch sein. Für Bauern muss es sich auch rechnen, zum Beispiel artenreiche Wiesen als Teil ihres Betriebs, nicht den ganzen Betrieb, das ist aber eh im Grunde nicht die Frage, zu integrieren. Das muss tatsächlich auch in Einkommensbasis sein und da müssen im Ökol auch andere und auch in anderen Fördersystemen auch noch die Schrauben ein bisschen anders gestellt oder deutlich anders gestellt werden. Das war die erste wichtige Botschaft, die natürlich klar ist. Was zweites ist, es gibt in Österreich eine ganze Menge Initiativen, die aus ganz unterschiedlichen, die aus dem Naturschutz kommen, aber nicht immer nur. Und die manchmal tatsächlich auch mit Freiwilligen, mit Naturschutzorganisationen gemeinsam, auch manchmal mit interessierten Bauern, die sich hier zweites oder manchmal sogar ein Haupteinkommensstandbein erschlossen haben, die, ja, sagen wir mal, die Erhaltung, die auch die angemessene Nutzung solcher artenreichen Wiesen, ja, sicherstellen. Ein Beispiel dafür ist der Verein Bergwiesen. Der hat sich gegründet in der Nähe von Molln, also in Oberösterreich, in einem steilen Berggebiet, wo eben viele Wiesen auch aufgelassen oder nicht mehr genutzt wurden. Viele steile Wiesen und die über etwa 10 Jahre mittlerweile gemeinsam mit Freiwilligen, mit jungen Menschen, hauptsächlich junge Menschen, Studierende, manchmal auch Schüler, auch über Praktika, auch bezahlt, aber auch mit viel unentgeltlichem Engagement. Mittlerweile 65 Hektar Wiesen, die alle ja, sehr artenreiche Wiesen sind, wieder nutzen. Das ist gut fürs Landschaftsbild, das ist auch stark in der Bevölkerung verankert. Es gibt dann auch das freiwillige Umweltjahr und ähnliches, also Leute, die tatsächlich dann auch längere Zeit dort arbeiten, Sommercamps. Und das ist sicher auch, das sind auch Initiativen, die ganz toll sind. Ich glaube, die auch sehr befriedigend sein können, wenn man auch sieht, wie man sinnvolle, befriedigende, manchmal auch anstrengende Naturschutzarbeit machen kann. Aber es ist klar, es braucht auch an Systemänderungen. Also das alleine kann so nicht in Österreich solche großen Entwicklungen verändern. Das wird nicht ganz möglich natürlich.
Wie könnte jetzt eine Zukunftsvision von Landwirtschaft ausschauen, die wieder mehr Pflanzen- und Artenvielfalt zulässt, die aber auch gute Einkommen für die Landwirte bringt und die auch die Erträge bringt, weil Wie könnte jetzt so eine Zukunftsvision von Landwirtschaft ausschauen, die wieder mehr Artenvielfalt zulässt, die aber auch gute Einkommen für die Landwirte und Landwirtinnen bringt und die auch Erträge schafft, weil ja die Weltbevölkerung anders als nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 2, sondern jetzt 8 Milliarden ausmacht?
Das ist natürlich eine Riesenfrage, da gibt es jetzt nicht eine Antwort, aber ein paar Punkte, die ich herausstreichen möchte. Erstens, ein Teil der Antwort darauf liegt tatsächlich auch in einer auch extensiveren Landnutzung in Österreich, gerade auch im Grünland. Also zum Beispiel Feuchtgebiete oder Moorflächen, die entwässert werden und dann intensiver landwirtschaftlich genutzt werden, etwa als Wiesen häufig trotzdem, das ist klimaschädlich. Weil daraus aus dem Torf, der dann trocken fällt, der sich in diesen Feuchtgebieten im Boden befindet, große Mengen CO2 und andere Treibhausgase entweichen. Für uns unsichtbar, da brennt nichts, da ist kein Auspuffrohr, aber der Torf wird abgebaut und entweicht in die Luft. Daher hat zum Beispiel die deutsche Klima- oder Umweltministerin im Jahr 2022, also letztes Jahr, 4 Milliarden Euro aus Klimaschutzmotivation bereitgestellt für den Schutz von Wäldern, das war ein Teil, und Grünland. Ja, und da geht es ganz stark um diese Feuchtgebiete. Und hier ist es klar, eine extensive Landnutzung, eine extensive Wiesennutzung und eine Wiedervernässung dieser Feuchtgebiete ist ganz wichtig aus Klima- und aus Naturschutzgründen, aber auch letztlich, wenn man daran denkt, dass gerade unter dem Klimawandel, unter Trockenperioden, ja, das sehen wir auch in Österreich, der Wasserspiegel, der Grundwasserspiegel sinkt, ist das natürlich auch eine wichtige Maßnahme. Also hier ist es tatsächlich notwendig, Flächen extensiver und standortsangepasster zu nutzen. Ein zweiter Faktor ist, auch eine intensive Grünlandnutzung verursacht auch hohe CO2-Emissionen auf verschiedenen Ebenen. Also die Gülleausbringung, aber auch ja, die Wiederkäuer, also die Kühe, sind wichtige Methanquellen zum Beispiel oder Lachgasquellen. Also das sind sehr wichtige Treibhausgase bei uns. Auch hier muss man sich schon überlegen, wie man sozusagen die Ernährung, die Biodiversität und das Klima gemeinsam in der Landwirtschaft abbildet. Das ist im Grunde auch die Kernbotschaft des Green Deals. Ja, die drei Elemente. Und die Botschaft existiert, auch die politischen Ziele, aber die Maßnahmen, wie so oft in der Umweltpolitik, entsprechen dem halt nicht oder nicht ausreichend. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, Österreich importiert 95% seiner Eiweißfuttermittel. Das ist jetzt, und das muss man eben auch dazu sagen, der Tierbestand, der in Österreich, in Österreichs Ställen oder im Sommer dann auch Österreichs Weiden und Almen steht, der lebt zu einem guten Teil von Futtermitteln, die in Brasilien oder irgendwo anders wachsen, aber nicht in Österreich. Wir haben natürlich auch einen Sojaanbau, das ist das klassische Eiweißfuttermittel, aber der größte Teil stammt nicht aus Österreich, der wäre auch gar nicht in Österreich produzierbar. Also stellt sich hier halt schon die, und intensive Futterhaltung braucht viele Eiweißfuttermittel, weil Hochleistungskühe schaffe ich nie nur durch Grünland. Ja, weil dieses rohfaserreichere Futter, das Heu oder Silage ist, ermöglicht es halt nicht 10.000 Liter Kühe pro Jahr Milchleistung zu ernähren. Das geht sich nicht aus. Und daher ist es schon klar, dass es, aus meiner Sicht jedenfalls ist es klar, man muss sich schon diesen Gesamtzusammenhang anschauen und dann auch überlegen, wie kann ich tatsächlich auch den Viehbestand und die Ernährung stärker an das Angebot der Nahrungsmittelproduktion oder Viehfutterproduktion in Österreich anpassen. Das hat nicht nur auch Ernährungsfragen als Teil der Antwort, aber es geht eben, ja, das sind verschiedene Antworten, das sind verschiedene Aspekte, die dabei ganz wichtig sind aus meiner Sicht. Was ich aber auch sagen würde, um das vielleicht doch klarzustellen, natürlich geht es auch in einem Blick in der Zukunft in der Landwirtschaft natürlich nicht darum, zu einer Landwirtschaft, ja, der vorindustriellen landwirtschaftlichen Nutzung zurückzukehren. Das ist aus vielen Gründen nicht völlig ausgeschlossen. Einerseits muss die Landwirtschaft in Österreich tatsächlich produktiv bleiben, und zwar auch langfristig, schwierig genug, wenn man sich anschaut, wie viel Flächen verbaut wird, wie viel, was der Klimawandel auch für Folgen haben wird, auf die Ertragssicherheit. Aber dazu gehört eben auch, es funktioniert auch trotzdem nur langfristig in einer intakten ja, letztlich Kulturlandschaft, Natur, Böden, Grundwasserhaushalt und ähnliches, bin ich doch zu einseitig auf Maximierung der Ertragsleistungen kurzfristig gehe. Das ist ein bisschen wie bei einem Anabolika-Sportler. Das geht vielleicht ein paar Jahre, aber es ist klar, das geht nicht langfristig. Was im Sport gilt, gilt in einer ähnlichen Weise halt auch für Ertragsleistungen aus der Landwirtschaft.
Das mit ertragreicher Landwirtschaft, das hatten wir ja schon in bisherigen Folgen der zweiten Staffel. Also wenn euch das interessiert, hört gerne in Folge 7 der zweiten Staffel rein. Peter Bräunig von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan Triesdorf, der dort prominent vorkommt in dieser Folge, hat mir da per Mail nochmal was zur Wiese vorgerechnet. Auf den ersten Blick wäre es aus Sicht des Klimas nämlich ja sinnvoll, aus einer Wiese einen Wald wachsen zu lassen, weil der viel mehr Kohlenstoff speichert. Also die Bäume, die wachsen, speichern viel mehr als Grashalme oder Kräuter. Das ist aber nur durch eine nationale Brille betrachtet, richtig und klug fürs Klima. Der Klimawandel ist aber eine globale Frage und da hilft die nationale Brille nicht. Wenn man nämlich einen Hektar Grünland, also eine Wiese oder eine Weide, verwalten lässt, werden da 10 bis 12 Tonnen CO2 äquivalent pro Jahr gespeichert, rechnet Peter Bräunig vor. Österreichs Treibhausgasbilanz würde das jetzt verbessern, die globale aber nicht, denn die Milch, die die Menschen konsumieren, muss ja irgendwo produziert werden. Wenn wir jetzt konservativ annehmen, dass im Alpenraum auf einem Hektar Grünland 4000 Liter Milch erzeugt werden, verursachen die im globalen Durchschnitt in der Erzeugung 25 Tonnen CO2 pro Jahr. Für die 10 Tonnen CO2, die der wachsende Wald spart, würden also anderswo zusätzlich 25 Tonnen CO2 verursacht werden. Das wäre also nicht schlau. Es ist also sowohl aus globaler Klima- als auch aus lokaler Biodiversitätssicht sinnvoll, im Alpenraum Milch und Fleisch zu produzieren. Auch im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ist es effizient, Kühe, Schafe und Ziegen Gras und Kräuter fressen zu lassen. Sie können sie verdauen, wir nicht. Ihre Milch und ihr Fleisch dann aber schon. Hören wir jetzt kurz Helga Brunschmidt, selbst Bergbäuerin und Funktionärin bei der Landwirtschaftskammer in Tirol. Es ging ja vorher darum, dass die Auflassung vieler Weiden die Biodiversität im Alpenraum sehr bedrängt. Da hat Brunschmidt von den vergangenen Jahren Positives zu berichten.
Wir haben in den letzten Jahren da machen wir jeden Sommer so eine Tour durch unsere Bezirke und schauen uns nach dem Jahresmotto so Betriebe an. Und da haben wir schon festgestellt, dass wieder mehr junge Leute versuchen, aus der kleinen Landwirtschaft, die da ist, Einkommen zu erwirtschaften. Und das funktioniert in der Weise, dass man jetzt nicht nur den, sage ich mal, ursächlichen landwirtschaftlichen Bereich, also sprich den Stall sieht, sondern dass das der landwirtschaftliche Betrieb als System gesehen wird. Und durch Diversifizierung, also sprich durch mehr Verarbeitung, durch Nutzung des Hauses auch, also in Richtung Vermietung, dass man dadurch ein Gesamteinkommen zustande bringt, das einen Sinn macht. Das zumindest einmal für einen Menschen einen guten Arbeitsplatz und auch einen bezahlten Arbeitsplatz ermöglicht. Zum Beispiel bei der Entwicklung der Landwirtschaft nach dem grünen Bericht steigt die Anzahl der Vollerwerbsbetriebe. Das ist einerseits schon auch die Vergrößerung, aber andererseits glaube ich schon auch, dass da solche diversen Betriebe einfach auch dabei sind. Und das war so ein Gedanke, den ich schon ganz fest hätte. Also wir müssen schauen, dass die Betriebe wieder mehr in den Vollerwerb kommen, weil diese extreme Doppelbelastung durch einen zusätzlichen Beruf oder vielleicht sogar durch zwei zusätzliche Berufe, die ist nicht attraktiv.
Wer mehr zur Praxis der extensiven Landwirtschaft hören möchte, der kann das in Folge 5 nachhören in dieser Staffel. Jetzt schauen wir uns noch einen Widerspruch an zwischen der Senkung von Treibhausgasen und dem Erhalt der Biodiversität. Eine Wiese nur einmal im Jahr zu mähen und nicht zu düngen, ist toll für Insekten und Pflanzen, für das Klima und die Landwirte aber nicht, weil dann für dieselbe Menge Milch mehr Fläche in Anspruch genommen wird. Landwirte mähen heute so oft, weil sie es können, es sich also zeitlich und technisch ausgeht, und weil sie es müssen. Damit sich der Hof rentiert, müssen Kühe immer mehr Milch geben. Dafür brauchen sie Futter mit vielen Nährstoffen und die gibt es vor allem in saftigen, jungen Wiesen. Auch eine Kuh auf der Weide frisst am liebsten frisches Gras und lässt die älteren, blühenden Pflanzen stehen. Dazu wieder Andreas Schaumberger von Raumberg-Gumpenstein.
Wir haben bei der Entwicklung eines Pflanzenbestands zwischen der Biomasse und der Qualität eine gegenläufige Beziehung. Wenn die Biomasse zunimmt über die Entwicklungszeit, dann nimmt die Qualität ab. Der Grund ist einfach der, dass eben die Pflanzen mit zunehmendem Alter verstärkt Gerüstsubstanzen einlagern. Also es wird einfach, das Ganze wird einfach ein bisschen sperriger, ein bisschen, also die Faser, die in diesen Pflanzen dann dazu dient, die Stängel, die Blätter zu stabilisieren, die wirken sich negativ auf den Energiegehalt oder auf die Qualität aus. Der Pflanzenbestand, wenn er jung und saftig ist, das ist bei uns auch so, ein Salat, der ausgewachsen ist oder zu lang gewachsen ist, der schmeckt holzig, der ist nicht vergleichbar mit einem jungen Gemüse. Genauso ist es beim Gras auch. Also die Tiere bevorzugen natürlich vor allem jene Tiere, die viel Energie brauchen, und das sind in der Regel die Milchkühe, die brauchen eben hochenergetisches Futter, die Bestände, die schon länger am Feld stehen, die sind faserreicher, haben weniger Robotin-Gehalt beispielsweise, sind dann eher für Tiere geeignet, die halt diesen Bedarf nicht haben, wie zum Beispiel Pferde oder Ziegen je länger jetzt so ein oder sagen wir so, je mehr der Landwirt darauf achtet, einen Pflanzenbestand zu ernten, der die Anforderungen an eine Hochleistungskuh erfüllt, desto früher muss er das machen. Also die Biomasseentwicklung ist noch nicht sehr weit vorangeschritten. Man erntet solche Bestände üblicherweise in der phänologischen Phase des Ähren- und Rispenschiebens. Da ist die Qualität so, dass sie für diese Anwendung passt. Wenn man den Grünlandbestand länger stehen lässt, zum Beispiel bis zur Blüte, oder wenn das dann vom Vegetativen in den Generativen, in das generative Wachstum wechselt, dann können die Pflanzen aussamen, dann kann sich der Bestand natürlich erneuern. Das ist natürlich beim Hochleistungsgrünland, wenn man das im Ehrenrispenstadium erntet, halt dann nicht möglich. Also die Biodiversität ist definitiv dort höher, wo man Standard angepasst und nicht zu intensiv nutzt. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt das übertreibe und das Grünland einfach stehen lasse. In der Meinung, je länger, desto besser und je weniger bewirtschaftet, desto mehr die Biodiversität, das funktioniert auch nicht. Weil wenn das nicht, also wenn das dann übergeht in einen Filz und ja, in Büsche und alles Mögliche, dann ist das auch kontraproduktiv für viele Arten und dann nimmt auch die Artenvielfalt deutlich ab. Also sowohl das Sechsschnittgrünland ist eher mal an Biodiversität, aber auch das Grünland, das überhaupt nicht mehr bewirtschaftet wird, da nimmt auch hier die Biodiversität radikal ab. Also das Beste ist, eine ausgewogene, standortorientierte Bewirtschaftung, das schon eher in den extensiveren, also ein bisschen extensiver ist, wo eben darauf geachtet wird, dass eben halt die natürliche Regeneration eines solchen Pflanzenbestandes auch möglich ist. Das findet man aber eh bei den Naturschutzflächen beispielsweise. Im Öpul gibt es verschiedene Maßnahmen, die dazu dienen, eben diese, umweltgerechte Bewirtschaftung halt auf möglichst vielen Flächen zu begünstigen oder zu fördern.
Diesen Widerspruch, dass für die Artenvielfalt es super wäre, wenn eine Wiese nur sehr extensiv genutzt würde, also ein- bis zweimal im Jahr gemäht und nicht gedüngt, das aber für die Landwirtschaft schlecht ist, weil sie nährstoffreiches, frisches Gras und Kräuter braucht und Erträge für die Reduktion von Treibhausgasen wichtig sind, dieser Widerspruch lässt sich auf einer einzelnen Wiese natürlich nicht auflösen. Also die mäht man entweder einmal oder sechsmal im Jahr, Punkt. Aber keine Art lebt nur auf einer künstlich vom Menschen abgegrenzten Einheit, auf so einer Wiese. Für die Tiere und Pflanzen ist die ganze Landschaft entscheidend und da lässt es sich sehr wohl kombinieren. Hier kann eine sehr stark gedüngte und sechsmal im Jahr gemähte Wiese neben einer einmadigen Blumenwiese stehen, danach ein Acker, auf dem möglichst produktiv Mais angebaut wird, an dessen Rand es aber blüht und summt. Die Artenvielfalt in Österreich ist in einer Zeit ohne Traktoren und Mineraldünger entstanden, in der der Großteil der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Sie ist das Produkt von zufälligen Rahmenbedingungen, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Fokus darauf, die Bevölkerung sicher mit Lebensmitteln zu versorgen. Heute wünschen wir uns von den Landwirten dazu auch Tierwohl, Klimaschutz und Biodiversität. Mit Auflagen und ordentlichen Förderungen könnte die Politik dafür sorgen, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Denn auch wenn die hohe Biodiversität in Österreich ohne großen Plan entstanden ist, ohne einen solchen retten lässt sie sich nicht. Und genau darum geht es in der nächsten Folge von Sonne und Stahl, in der ich Teja Czanke interviewe, den einflussreichsten und meistzitierten Ökologen im deutschsprachigen Raum. Die Folge kommt nächste Woche am Donnerstag. Wenn ihr den Podcast wichtig findet, dann werdet bitte zu einem Freund der Sonne und unterstützt ihn mit einem kleinen finanziellen Beitrag im Monat. Es gibt schon 95 UnterstützerInnen und wir sind schon knapp dran, das Ziel von 100 Freunden der Sonne noch während der zweiten Staffel zu erreichen. Geht auf sonneundstahl.at/Freunde und supportet das Projekt. Vielen Dank. Also, wir hören uns nächste Woche und schaut gerne mal zurück im Podcast, welche anderen spannenden Folgen es da bei Sonne und Stahl schon gibt. Bis dann, euer Andreas.